Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
Nonna, ciao, ciao.
Heute bei mir im Studio Thomas Nasswetter, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen, liebe Carina, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Schön, dass du heute hier bist. Es ist ja eine gewisse Zeit her, dass wir miteinander zusammengearbeitet haben. Ich weiß nicht, das ist so 1, 2, 3, 4 Jahre, 25 ungefähr.
Ja, ja, ziemlich lange
schon. Ja. Worum geht es? Der liebe Thomas ist in einer gewissen Art und Weise, das habe ich auch erst kürzlich erfahren, ein Generalist. Ich habe ihn damals kennengelernt zum Thema Online-Marketing. Wir haben eine ziemlich coole, klasse Geschichte aufgebaut zwischen Website und Video und Einladung zum Mitwirken, so ein bisschen so eine Facebook-Geschichte, die genau niemand verstanden hat damals. Wir waren unsere Zeit voraus, aber neben dem hast du das große Thema Online-Marketing, PR, du bist aber auch Musikschaffender. Vielleicht, dass du dich kurz vorstellst, wie alt bist du? Da geht es einfach um diese Hürde 50+. Woher kommst du? Und damit man sich ein bisschen den Thomas Nasswetter vorstellen kann.
Ja, also ich bin geborener und gelernter Vorarlberger. Das lässt sich nicht leugnen. Und um das in der Altersgruppe festzumachen, also meine Peer Group ist 60+ mittlerweile, also ich gehöre zu den ganz jungen 60ern, muss ich dazu sagen. Ja, generalist beschreibt mich eigentlich ziemlich gut. Ich würde mich selber so beschreiben, ich bin so der Mensch, der gerne die weißen Flecken auf der Landkarte betrachtet und der Abenteurer, der sagt, okay, die möchte ich jetzt kartieren und da möchte ich ausloten, wie funktioniert das, und diese weißen Flecken sind bei mir in diesem großen Bereich Kommunikation zu finden. Und für mich zählt auch die Musik zum Thema Kommunikation.
Jetzt würde mich ja sehr interessieren, weil auch das habe ich gelesen und war doch etwas überrascht, dass du ein paar Jährchen bei der Post warst. Welcher weiße Fleck war das für dich, den du dort gefüllt hast mit deinen bunten Zugängen?
Naja, der weiße Fleck war da irgendwo so dieses Changieren zwischen, man hat Matura, hat jetzt dann bald das Militär hinter sich, hat eigentlich keine Lust zum Studieren und jetzt muss ich irgendwas tun, weil meine Eltern haben gemeint, ja, wenn du schon nicht studieren gehst, dann musst du schon irgendwie schauen, dass du selber über die Runden kommst. Und damals, im Jahre 84, war es für Maturanten, die jetzt keinen BHS-Abschluss hatten, sondern einen klassischen AHS, gar nicht so leicht, einen Job zu kriegen, weil die damalige Zeit war wirtschaftlich ziemlich herausfordernd. Und irgendwann hat der Bekannte zu mir gesagt, du, ich hätte einen Job bei dir auf der Post. Und dann habe ich mir gedacht, naja, bevor ich gar nichts mache, mache ich das. Und ich habe damals im Sommer schon ein paar Mal als Briefträger gearbeitet.
Ja, super!
Und habe sozusagen das Wesen der Post zumindest von der Ferne schon ein bisschen gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, also wie gesagt, bevor ich gar nichts mache und gar kein Geld verdiene oder irgendwas anderes, wo ich nicht so bereit war, mache ich das. Ich muss dazu sagen, man hat mich, das ist jetzt kein Vorwurf an meine Eltern oder mein Umfeld, aber ich bin so aufgewachsen aus dieser Tradition, dieser Nachkriegsgeneration, dass man in seinen Grenzen bleiben sollte.
Was heißt das?
Ja, ich habe mir damals ganz wenig zugetraut. Das muss ich ehrlich sagen. Das war auch fürs Studium. Ich wollte eigentlich Chemie studieren und alle haben dann irgendwie gesagt, boah, das ist schwierig und so weiter und so fort. Und ich habe da jemanden gekannt, der war Dozent an der Uni in Innsbruck und der hat gemeint, ja, Chemie, das, wenn du einen gescheiten Job willst, dann studierst du was anderes und so weiter und so fort. Und ich hatte damals noch nicht dieses Selbstvertrauen auf dieser Ebene, auf der beruflichen Ebene, muss ich sagen, zu sagen, okay, das ist mir eigentlich wurscht, was andere denken, ich schaue mal, was kommt, sondern ich war so erzogen, wenn du dir nicht sicher bist, dass du das hundertprozentig packst, dann lass es sein.
Das finde ich jetzt sehr interessant, weil das wird oft so den Frauen zugeordnet, die auf Bewerbungen so reagieren, wenn sie nicht 100% sicher sind, dass sie alle Anforderungen abdecken, lass uns die Finger davon. Ja. Aber ich meine, Vorarlberg ist ein bisschen weiter weg, also wie auch immer da die Uhren gehen, ist es, oder jetzt mache ich einen Scherz, aber ist es, kannst du sagen, aus deiner Perspektive, doch ein Zugang von Werten, den man über ein Bundesland auch ein bisschen legen könnte?
Nein, oder ist das, das ist einfach diese Sozialisierung. Wir wissen, dass in Österreich Bildung vererbt wird. Und meine ganze Familie, da haben bis auf ganz wenige dann sozusagen aus meiner Generation, die haben nicht studiert, die haben diesen Zugang nicht gehabt, oder? Und so, du gehörst zum Durchschnitt und schau, dass du beim Durchschnitt bleibst, und wenn du dich in diesem Durchschnitt bewegst, dann wirst du ein gutes Leben haben. Und ich glaube, dieses Wertekonservative, das ist vielleicht nicht typisch für Adelberger, das gibt's in der ganzen Gesellschaft, oder? Und ich habe das leidvoll schon in der Schule erfahren, dass die Dinge, die ich gern gemacht habe, die waren nicht nachgefragt, oder? Und die Dinge, die ich jetzt dann vielleicht nicht so gut konnte, wurden dann völlig ins Zentrum gerückt, von der Schule, von meinem Umfeld, auch von meinen Eltern. Mein Vater war da sicher jemand, der das ein bisschen lockerer gesehen hat, weil der hat mir etwas ermöglicht, was mir bis heute begleitet. Der hat mir diese Rutsche zur Musik gelegt.
Das wollte ich nämlich jetzt fragen, weil gut, das ist jetzt voller Fokus auf die Schule und die klassischen Schulfächer, und die Musik ist aber ja ein großer Teil deines Lebens.
Auf der einen Seite ja, weil für mich war das dann sehr schnell, das habe ich dann gemerkt, dieser Rückzugsort, den man braucht, um sozusagen für sich die Dinge, dann die Erfolge zu erleben. Und das ist mir auf der musikalischen Ebene eigentlich relativ rasch und relativ schnell gelungen, obwohl ich mich auch wieder gegen das System wehren musste, weil man hat mir erklärt, man muss zuerst Blockflöte lernen und dann lernt man ein Instrument wie Klavier, und dann gibt es da die Schule und da gehst du dann hin und da gibt es die Literatur dazu, oder? Und ich habe irgendwo über meinen Cousin mit 9 Jahren die Purple das erste Mal gehört, und nachdem ich dann bald drauf das Album Made in Japan in die Finger gekriegt habe von Deep Purple, war mir klar, wenn ich Musiker werde, dann muss das so jemand sein wie der John Lord, der da an der Orgel spielt, oder? In meiner grenzenlosen Naivität habe ich mir geglaubt, ja, das kann man ganz sich leicht aneignen. Und dann kommt diese Wirklichkeit, die auf dich einprallt und sagt, ja, du musst mit der Blockflöte anfangen, oder? Und dann denke ich mir, what the fuck, oder? Das muss ich jetzt wirklich so sagen. Ich will nicht Blockflöte lernen, ich will elektronische Orgel lernen. Und da war dann mein Vater und auch mein Großvater, die diesen Wunsch verstanden haben und mir dann ein Instrument gekauft haben, das damals so viel wie ein gebrauchtes Auto gekostet hat, und das Vertrauen hatten, das muss man auch dazu sagen, dass ich mir das selber lerne. Und dann haben sie mir halt Noten gekauft, die ich wollte. Und dann habe ich halt wirklich mit Hänschen klein angefangen und bin dann über Bach zur Musik gekommen und habe Orgel gespielt. Und es hat nicht lange gedauert. Ungefähr ein Dreivierteljahr habe ich in der ersten Band gespielt.
Ja, super.
Und da habe ich mit Leuten zusammen gespielt, die einiges älter waren als ich. Und von denen habe ich dann ganz viel gelernt. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben Glück gehabt, weil Keyboarder, die ein gutes Instrument besessen haben, die waren ganz selten. Also habe ich ganz viele Angebote gekriegt, weil damals hat die Musik, die Purple, Colosseum und wie die alle geheißen haben, oder Santana, habe diese Orgel verlangt. Und ich war einer der wenigen, die so ein Instrument besessen haben. Und das war dann sozusagen mein USP. Diesen Begriff USP habe ich dann erst viel, viel später zum ersten Mal gehört. Aber das war mein USP. Und die Folge war, ich war nachgefragt. Und ich habe die Chance genutzt und habe mich dann sozusagen über dieses Nachspielen verplatten, mit dieses sich tagelang im Zimmer einsperren und diese Dinge zu üben. Und das nimmt dir niemand ab.
Genau.
Und da habe ich erfahren, dass ich es kann. Aber ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um das dann umzulegen auf meine berufliche Laufbahn. Und deshalb war ich dann 13 Jahre bei der Post, weil ich mir das ganz, 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 ganz lange nicht zugetraut habe. Dass das nicht nur für die Musik funktioniert, sondern dass ich dieses mir die Dinge selber beibringen, weil die Möglichkeiten waren ja nicht anders, dass das auch funktioniert. Und dann ist das Internet gekommen. 1995 war ich bei einem guten Freund und der hat schon Internetzugang gehabt. Und dann der Spaß hat er mir gezeigt, oder wie man sich das Studio von Prince damals im Internet anschaut. Und dann ist für mich
Eine neue Welt entstanden.
Ja, ja, und dann war für mich alles klar. Oder? Mhm. Aber das sind einfach so diese Geschichten. Entscheidend ist, glaube ich, und das möchte ich den Hörerinnen und Hörern einfach mitgeben, ist das erstens einmal das Dranbleiben, sich nicht entmutigen lassen und dann sozusagen die Vision, die man hat, und die hatte ich damals, die habe ich heute wieder, sozusagen irgendwas zu bewegen, mit dem ich mache und andere Leute damit glücklich machen und vor allem um mich damit glücklich zu machen. Und mir war klar, das ist immer mit Arbeit verbunden. Ja. Das geht nicht von selber.
Ja. 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 Darf ich aber zwischenfragen? Also danke einmal für diesen Gedanken als Inspiration. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass in deinem Universum mit deinen vielen Fixsternen es womöglich ja die eine oder andere Hürde gegeben hat oder wo vielleicht auch nicht alles ganz toll geklappt hat. Und du hast dir aber trotzdem dieses Universum geschaffen. Das heißt, was hast denn du eigentlich gemacht, um dich dann wieder selbst zu motivieren oder auf Schiene zu bringen? Was war da dein Zugang?
Ja, das ist mir eher passiert. Ich bin, vor allem als ich jung war, ja brutaler Kritiker von vielen Dingen und bin sehr kritisch, auch mit meinen Kunden damals, muss ich sagen. Ich habe dann gemerkt, ich war 96 zum ersten Mal mit der FH konfrontiert und habe dann Ende 97 meine erste Firma mit ein paar Studenten gegründet, also mit den Besten damals aus der ganzen FH, weil mir war klar, das wird, und da ist dann das Geschäft gerade explodiert, und da haben wir dann Glück gehabt und sind auf dieser ersten Welle des Internets einfach mitgeschwommen.
Da haben wir uns kennengelernt, ja.
Das war dann, und ich habe das große Glück gehabt, dass ich Leute gehabt habe, die ganz viel von der Technik verstanden haben und auf der anderen Seite ganz, ganz viel von Gestaltung verstanden haben. Und wir konnten das. Weil diese Studenten in meinem Umfeld, die haben sich getraut, das zu machen. Ich habe dann immer gesagt, können wir das, wenn ich mit Kunden verhandelt habe? Die haben nur gelacht und gesagt, ja klar, können wir
das. Na gut, das ist ja die eine deiner Erfolgswellen.
Ja.
Und jetzt war halt die Frage, wenn die Welle wieder runtergeht.
Ich war dann sehr kritisch mit diesen ganzen Geschichten und ich habe dann sehr schnell die Grenzen dieser Möglichkeiten erkannt, und es hat sich auch noch herausgestellt, ich habe mich zu sehr darauf verlassen, dass technisch gute Lösungen auch erfolgreich sind. Ich bin nicht der Einzige, der damit gescheitert ist.
Klassiker, ja.
Und ich habe einfach vergessen, dass technisch gute Lösungen nicht nur zu verkaufen sind, sondern damit man auch genug Geld verdient, dass man das Ganze finanzieren kann. Oder?
Wie bist du damit umgegangen in diesem Moment? Also wo du erkannt hast, also, okay, das Wissen ist da, die Kompetenz, aber das Kaufmännische passt nicht zusammen.
Ja, das war dann das böse Erwachen, wo die Internetblase geplatzt ist, Ende 99, Anfang 2000, und plötzlich bin ich mit 4,5 Millionen Schilling Schulden da gestanden, oder? Weil das Firma ist super gewachsen und es war. Aber dann ist diese Blase geplatzt, die Leute haben sich nicht mehr getraut. Wir haben Umsatzeinbußen jeden Monat von 10-15% gehabt. Das machst nur ein paar Monate mit, oder? Und dann, jetzt sind wir wieder auf der glücklichen Seite, habe ich tatsächlich jemand gefunden, der dann sozusagen mir meine Schulden um einen Schilling abgekauft hat und die Firma gleich mit übernommen hat, oder? Ja, und das war dann auf der einen Seite, das war die schlimmste Zeit meines Lebens, ich glaube 7 Wochen nicht mehr geschlafen oder so, weil für mich war dann dieses Horror-Szenario das, was man immer gepredigt hat, ja, bleib bei deinen Leisten und nichts mehr. Und dann
da kommen all die anderen Geschichten wieder hoch, und die haben dann doch recht, oder?
Ja, ja, und dann bist du mit unglaublichen Versagensängsten konfrontiert und bin mit diesem riesen Schuldenberg. Aber nachdem ich dann das verkauft habe, war mir klar, jetzt muss ich Vorarlberg verlassen, weil ich passe mit meinen Ideen da nicht hinein.
Zu klein.
Ja, und meine Schwester hat damals schon in Wien gelebt. Und ich habe dann auch die Maria, meine Frau, mit der ich immer noch verheiratet bin, kennengelernt. Und das war dann für mich die Fügung des Schicksals. Oder? Und das Nächste war, ich habe mich dann einfach beworben bei den größten 5 Agenturen in Österreich. Und 2 davon haben mich eingeladen. Und beinahe bin ich hängen geblieben.
Genau, das hat ja dann ganz gut funktioniert. Ja?
Oh ja?
Also das heißt, von der Strategie her, okay, wenn ich es richtig verstehe, die Situation war so, also musst du erst einmal das irgendwie lösen, wo du dann diesen Menschen gefunden hast, der dir mit diesem Schilling sozusagen einen Teil der Last einmal abgenommen hat. Also das Lösen. Das Zweite war raus, Veränderung, lokale Veränderung.
Diese Veränderung, diese lokale Veränderung, die ist meistens nicht das Schlechteste. Das ist in meinem Leben schon ein paar Mal passiert, dass sozusagen das Wechseln des Umfelds Das muss jetzt nicht unbedingt immer nur sozusagen auf den Ort bezogen sein, sondern das kann auch sozusagen das Business oder wirtschaftliche Umfeld sein. Das bietet immer Chancen, weil da draußen gibt es ganz viele Leute. Man muss diese Leute suchen, die offen sind für die Ideen, die man hat. Und ich war halt immer dieser Pionier. Mhm. Und ich habe dann schon gesehen, oder? Diese kritische Haltung, manchmal auch Dinge zu fordern, die dann wahrscheinlich gar nicht umzusetzen sind erfolgreich, das bringt dich dann halt schon immer wieder in die Situation, dass du Dinge erkennst, die durchaus Potenzial haben. Und es gibt genug Kunden da draußen und Menschen, die sagen, okay, ich gebe dir eine Chance, probieren wir das einfach mal aus. Und wichtig ist sozusagen, jemanden zu finden, wo dann auch die Chemie stimmt. Und das zeichnet mein Leben aus, dass ich in dem Moment nicht mehr jemanden gefunden habe, wo die Chemie gestimmt hat, nicht immer hundertprozentig, aber die gewusst haben, okay, ich kann dem vertrauen und der wird das machen. Aber trotzdem, wenn ich mich beworben habe, ich habe immer dann damit Erfolg gehabt, dass ich sehr schnell die Finger in die Wunden dieser Kunden, dieser Unternehmen gelegt habe, aber nicht nur die Finger hineingelegt, sondern auch Lösungen präsentiert habe. Wie könnte es funktionieren? Und da gehört auch Intuition dazu, weil es ist vermessen zu glauben, man kennt die Probleme von einem Kunden von außen und findet dann auch die Lösungen. Oder? Jetzt in einem Alter von 60 Jahren, muss ich sagen, und bei bestimmten Projekten, habe ich aufgrund meiner Erfahrung und meiner Dinge, kann ich das viel besser machen. Und ich bin auch nicht mehr ganz so aggressiv, sozusagen, in meiner Kundenwerbung.
Gezähmt, ja.
Sozusagen.
Okay.
Ich habe dazugelernt.
Hoffentlich.
Ja.
Naja, ich meine.
Das ist dann auch noch so ein Aspekt, dieses Mitnehmen, dieses darüber nachdenken. Natürlich gibt es Punkte, wo man Dinge verdrängen muss, wie zum Beispiel diese 4,5 Millionen Schilling Schulden, die, wenn du nur über das nachdenkst, dann wirst du daran scheitern. Ja, aber wenn du dann überlegst, okay, die lassen wir jetzt mal beiseite und schauen wir mal, wie sieht die Lösung dazu aus, oder? Dann hat man wieder sozusagen, man muss sich dann aufraffen, das sozusagen kurz zu verdrängen und zu schauen, wie könnte eine Lösung ausschauen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dieses, wie könnte eine Lösung dafür ausschauen und immer sich dann mit in dieser Lösung, als Teil dieser Lösung zu sehen.
Damit bist du ja schon auf der positiven Seite. Das ist so, wie wenn du ein Haus renovierst und zuerst einmal musst du die Wände wegstemmen oder Dinge ausräumen. Es ist alles sehr destruktiv. Mhm. Aber dann, der nächste Schritt, da geht es ja schon dann in die Richtung, da sieht man dann schon was, das fühlt sich dann ganz anders an. Eine Anregung noch, die du dem Auditorium von Menschen, die sich womöglich beruflich verändern wollen oder müssen oder auf der Suche nach ihrer Berufung sind, eine Anregung, die du denen mitgeben möchtest?
Das Thema, wenn man Misserfolge einsteigt, man ist nicht immer selber schuld, sondern es ist manchmal einfach das Umfeld. Manchmal sind es Dinge, die man überhaupt nicht beeinflussen kann. Natürlich ist es wichtig, darüber nachzudenken, wie man in diese Situation geraten ist. Aber A, wiederholen sich Situationen selten oder gar nie im Leben. Und zweitens geht es darum, sozusagen mit Dingen manchmal abzuschließen oder sie zumindest so weit nach hinten zu schieben und sie dann vielleicht später einmal zu bearbeiten. Mhm. Und es ist wichtig, dass man ein System für sich lernt oder aufbaut, dass man mit dem gut umgehen kann. Mhm. Mhm. Und dass man sich auf die positiven Dinge, die vielleicht eben erfolgreich gewesen wären oder hätten sein können, dass man sich da was überlegt. Und das Zweite, was ich mitgebe, ist, weil ich einfach beruflich so eine unglaubliche Spannbreite gemacht habe und mich immer wieder neu erfinden musste, dass man hergeht und sich da dazu auch überlegt, was sind diese Dinge, die mir gut getan haben, dass man die sammelt, so wie in einem Setzkasten, weil man kriegt dann immer mehr und dann kann man die wieder mal sozusagen betrachten und sich überlegen, okay, könnt ihr mal wieder versuchen oder so. Oder? Und das ist, glaube ich, diese wichtige Geschichte. Und ich bin ein durchaus positiver Mensch, voller Optimismus, das muss ich sagen, das können nicht alle Leute, das verstehen auch nicht alle Leute, dass man auch bei schweren Niederlagen dann sozusagen relativ schnell sich aufrappelt. Mhm. Aber das gehört dazu. Aber da sind wir wieder bei diesem Dranbleiben. Mhm. Manche Dinge brauchen Zeit. Und diese Zeit, die kann man nicht komprimieren.
Okay. Thomas, du hast mir verraten, du willst auch Rockstar werden. Wird das jetzt deine nächste Station werden?
Ja, da werden wahrscheinlich jetzt einige denken, jetzt ist er völlig verrückt geworden. Ja, mit 20 darf man sowas denken. Man kann es ja versuchen, die Wahrscheinlichkeit spricht gegen einen. Ich habe mein ganzes Leben lang Musik gemacht, mehr oder weniger professionell. Ich habe unheimlich viel gelernt und um es eindeutig zu sagen, das ist eines meiner erklärten nächsten Ziele. Ich habe mir 3 Jahre Zeit gesetzt, weil irgendwann wird man zu alt für dieses Business, aber vielleicht schaffe ich es innerhalb von 3, vielleicht 4 Jahren. Wenn nicht, dann wird man weitersehen. Ich bin übrigens nicht allein, sondern meine beiden Bandkollegen, die sehen das ganz ähnlich, auch wenn sie viel jünger sind.
Okay. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war ganz viel Input jetzt. Auf der einen Seite sich diese Zeit gönnen, die man nicht komprimieren kann. Das Thema Scheitern einmal von einer anderen Perspektive zu sehen, zu überlegen, was lerne ich da, was nehme ich mit, um auf die positive Seite zu kommen. Und ich finde den Gedanken an den Setzkasten sehr charmant. Jene Situationen sich zu visualisieren, wo es gut geklappt hat und zu überlegen, naja, was nehme ich davon mit? Oder vielleicht muss man manches einfach ein bisschen abstauben, könnte ja sein. Lieber Thomas, ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du hergekommen bist ins Studio. Ich wünsche dir alles Gute für deine neuen Aufgaben und die bestehenden und alles, was drumherum noch glitzert und glänzt. Alles, alles Gute. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer, dass sie bis jetzt durchgehalten haben. Und ja, ich hoffe, es war was dabei und das Leben geht einfach weiter und man muss sich dem stellen.
Vielen Dank. Ciao, ciao.